Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Allein das Wort. Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, man könne das Abendmahl statt mit Brot und Wein auch ebenso gut mal gemütlich am Lagerfeuer mit Bier und Pizza feiern. Diesen Gedankengang möchte ich einfach mal unkommentiert so stehen lassen und zu einer zweiten Perspektive übergehen. Denn es gibt immer mehr Gemeinden, die das Mahl des Herrn auch dafür nutzen, um ganz gezielt nicht wahrhaftig glaubende Erwachsene und Kinder zu dieser Gemeinschaft einzuladen. Hier wird dann freizügig dazu ermutigt, das Abendmahl als Versuch und Erlebnis zu sich zu nehmen. Falls du zu einer solchen Gemeinde angehören solltest, dann muss ich dich dringend dazu auffordern, dich und deine Gemeinde zu prüfen. Auf diese Praktiken möchte ich selbst an dieser Stelle auch gar nicht groß weiter eingehen, da das vermutlich eine eigene Podcast-Folge füllen würde. Aber ich möchte dich ausdrücklich auf 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 30 verweisen. Ungläubige zum Mahl des Herrn zu ermutigen, ist nicht nur falsch, es ist verantwortungslos und sogar grausam. Paulus warnt uns davor, das Mahl des Herrn in unwürdiger Weise einzunehmen, da es dabei sogar um Leben und Tod gehen kann. Was das Abendmahl ist, was es nicht ist und welche weiteren Punkte es gibt, die man als Gläubiger, aber auch als Gemeinde beachten sollte, das hat Richard Friesen in einer Predigt zu Markus 14, den Versen 22 bis 25 herausgearbeitet. Hören wir rein.
Nun haben wir in aller Klarheit sowohl die Einsetzungsworte, die Bedeutung und auch die Hoffnungsaussicht des Abendmahls erforscht. Und zusammenfassend können wir nochmals sagen, das Abendmahl ist für die Gemeinde ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Christi während seiner Abwesenheit. Es erinnert uns an das stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz und an alle Segnungen, die wir dadurch empfangen. Zudem ist es ein Schatten auf ein zukünftiges Fest, das wir mit Jesus im Himmel feiern werden. So können wir das Abendmahl zusammenfassend bezeichnen. Nachdem wir dies erforscht haben, will ich nun abschließend auf einige Fragen und Antworten in Bezug auf das Abendmahl eingehen. Das ist der vierte Punkt, Fragen und Antworten zum Abendmahl. Und ich möchte hier auf insgesamt 6 Fragen eine klare Antwort geben, damit wir alle in der Tiefe das Abendmahl verstehen, wie wir es feiern sollen. Die erste Frage lautet, was ist die Voraussetzung, um am Abendmahl teilzunehmen? Vielleicht sitzt du hier und stellst dir diese Frage. Was ist die Voraussetzung? Was muss passiert sein, dass ich am Abendmahl teilnehmen kann? Nun, weil es beim Abendmahl darum geht, Anteil an Christus und an seinen Segnungen zu haben, dürfen auch nur solche daran teilnehmen, die Christus und sein Erlösungswerk im Glauben angenommen haben. Nur derjenige darf zum Tisch des Herrn kommen, der sich durch Buße von seinen Sünden abgewandt hat und Jesus im Glauben ergriffen hat und diese Errettung auch öffentlich durch seine Taufe bestätigt hat und bezeugt hat. Das wird ganz klar auch bei den Jüngern hier deutlich. Erinnert ihr euch? Jesus setzte dieses Mahl erst ein, nachdem Judas Iskariot die Gemeinschaft verlassen hat. Er hat gewartet, bis sein Verräter weg ist. Er setzte dieses Mahl nicht ein, währenddem Judas Iskariot da ist. Wieso? Weil Judas Iskariot keinen Anteil an seinem Blut hatte. Er hatte keinen Anteil an seinem Erlösungswerk. Deswegen wartete Jesus, bis er fortging. Danach setzte er das Mahl ein. Die anderen Jünger hatten Anteil an seinem Erlösungswerk. Und deswegen teilte er ihnen dieses Mahl auch aus. Wenn Ungläubige und Unbußfertige an diesem Mahl teilnehmen, dann machen sie sich schuldig an dem Blut von Jesus Christus. Das ist, was Paulus in 1. Korinther 11, Vers 27 erklärt. Wer also irgend das Blut, Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Man macht sich schuldig, wenn man unwürdig dieses Mahl zu sich nimmt. Wenn du hier also sitzt und noch keinen Frieden mit Gott hast, dann darfst du nicht am Mahl des Herrn teilhaben. Wenn du noch keine Vergebung deiner Sünden hast, darfst du nicht am Mahl des Herrn teilhaben. Aber du kannst heute diesen Stand ändern, indem du heute zu Christus fließt indem du dich heute von deinen Sünden abwendest, indem du heute zu Christus kommst und ihn um Gnade anflehst, dass er dir all deine Sünden vergibt, dass er dir echten Glauben an ihn schenkt, dass er dich besprengt mit seinem Blut, dass du Anteil bekommst an seinem Blut und an seinem Bund. Und wenn er dir deine Sünden vergeben wird, dann lass dich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann komm zum Tisch des Herrn und empfang diese Segnungen, die er dir darreicht in dem Mahl des Herrn. Das ist also die erste Frage und erste Antwort. Die zweite Frage, in welchem Rahmen sollte das Abendmahl gefeiert werden? Manchmal kommt die Frage auf, ob man das Abendmahl auch alleine zu Hause feiern darf. Daher stellt sich die Frage, in welchem Rahmen darf das Mahl des Herrn gefeiert werden? Und ich denke, eine klare biblische Antwort darauf lautet, dass das Mahl des Herrn ausschließlich im Rahmen der Gemeinde und in Gemeinschaft der Heiligen gefeiert werden sollte. Denn an allen Stellen, wo in der Schrift vom Abendmahl die Rede ist, geschieht dies immer im Rahmen und im Kontext der örtlichen Gemeinde. Hier in unserer Stelle setzt Jesus das Mahl des Herrn ein, währenddem er in der Gemeinschaft seiner Jünger ist. Auch die erste Gemeinde feierte das Abendmahl immer in Gemeinschaft, indem sie sich in ihren Häusern versammelt haben und dort das Brot brachen und aßen. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Auch Paulus zeigt uns auf, dass dies im Rahmen der Gemeinde geschehen soll. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 20, Vers 7, dort befindet sich Paulus in Troas. Und bevor er dort wegreist, heißt es dann in Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus. Hier ist zum ersten die Rede am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Als wir versammelt waren, brachen wir das Brot, um das Brot zu brechen. Das heißt, die Gemeinde versammelte sich am Sonntag an einem Ort als Gemeinde, um das Brot als Gemeinde zu brechen. Auch an die Korinther schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 20, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, und dann beschreibt er das Abendmahl. Also er geht davon aus, dass das Abendmahl nur gefeiert wird, wenn sie an einem Ort zusammenkommen. Auch das zukünftige Mal, das wir im Himmel mit Jesus feiern werden, feiern wir erst, wenn alle Heiligen an diesem Ort versammelt sein werden. Jesus feiert dieses Mal jetzt nicht alleine ohne uns im Himmel oder mit denen, die jetzt schon dort sind. Er wartet, bis wir alle dort sind. Daher ist es mein Verständnis, dass das Zeugnis der Schrift klar ist, dass das Mahl des Herrn ausschließlich im Rahmen der Gemeinde und der Heiligen gefeiert werden darf. Wenn du also noch zu keiner Gemeinde gehörst, wenn du wiedergeboren bist, wenn du getauft bist, aber noch zu keiner Gemeinde gehörst, dann gilt an dich die Aufforderung, schließ dich einer Gemeinde an, damit du in dem Rahmen und Kontext dieser Gemeinde am Mahl des Herrn teilhaben kannst. Eine dritte Frage, wie sollte man das Abendmahl empfangen? Man sollte unter keinen Umständen leichtfertig und unbedacht an den Tisch des Herrn kommen. Dem Abendmahl sollte immer eine ernste Selbstprüfung vorausgehen. Wir sehen es am Beispiel der Jünger. Bevor Jesus das Mahl einsetzte, erklärte er ihnen, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Woraufhin jeder einzelne Jünger zu Jesus kam und sich selbst prüfte, Herr, bin ich es? Das heißt, Jesus selbst führte seine Jünger dahin, sich selbst zu prüfen, bevor er dieses Mahl einsetzte. Ist es nicht bemerkenswert? Und deshalb schreibt Paulus auch in 1. Korinther 11, Vers 28, in Bezug auf das Abendmahl, jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Wein. Bevor du das Brot isst, bevor du den Wein trinkst, prüfe dich selbst. Am besten am Samstagabend schon, aber auch kurz vor dem Mahl, während dem Mahl. Folgende Fragen können helfen, dich selbst zu prüfen. Ist dein Glaube an das Opfer von Jesus Christus echt? Hast du wirklich dein ganzes Vertrauen auf Christus und sein Opfer gesetzt? Lebst du in Buße oder gibt es unbußfertige Sünden in deinem Leben? Eine wichtige Frage. Wir sind nicht sündlos, aber die Frage ist, sind wir bußfertig? Lebst du im Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten oder lebst du in einem bewussten Ungehorsam gegen ihn? Lebst du im Frieden mit Gott und deinen Mitmenschen? Diese Fragen sind gut, sich zu stellen, bevor man zum Tisch des Herrn kommt. Gleichzeitig will ich hier betonen, dass der Herr keine Sündlosigkeit von uns fordert, um an den Tisch des Herrn zu kommen. Manchmal fragt man sich, ich habe jetzt dies oder jenes getan, darf ich überhaupt zum Tisch des Herrn kommen? Ich möchte uns an die Jünger erinnern. Jesus gibt allen 11 Jüngern das Brot. Jesus gibt allen 11 Jüngern den Wein. Wir lesen davon ganz deutlich und alle tranken daraus. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen und lesen, dass alle Jünger Jesus verraten haben und von ihm geflohen sind im Garten. Dass alle Jünger in gewisser Weise ihren Herrn verleugnet haben. Sie waren nicht perfekt. Aber Jesus gab ihnen genau aus diesem Grund Anteil am Brot und am Wein, weil er wusste, dass sie nicht perfekt sind. Geschwister, wir kommen gerade deshalb zum Tisch des Herrn, weil wir Sünder sind und weil wir immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, was sein Opfer für uns bedeutet. Wir kommen zum Tisch des Herrn, weil wir bedürftig sind, Anteil an seiner Gnade immer wieder aufs Neue zu haben. Und so kommen wir zum Tisch des Herrn als Sünder, als bußfertige Sünder, um immer wieder neue Anteil an seinen Gnadengaben zu haben. Eine vierte Frage, was passiert, währenddem man das Mahl des Herrn feiert? Was passiert denn währenddem? Nun, es passiert nichts Mystisches. Wir glauben also nicht, wie die katholische Kirche oder wie die Lutheraner, dass sich das Brot und der Wein zu dem physischen Leib und dem physischen Blut von Jesus verwandelt. Dennoch glauben wir, dass das Abendmahl ein Gnadenmittel ist, das Christus seiner Gemeinde gegeben hat, um unseren Glauben zu stärken. Er hat uns also ein sichtbares Gnadenmittel gegeben, damit wir an diesen sichtbaren Elementen wie Brot und Wein immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, was Christus für uns getan hat. Sowohl unser Sehsinn als auch unser Geschmackssinn werden bei diesem Gnadenmittel beansprucht. Also wir sehen die Elemente, wir schmecken die Elemente, wir empfangen und nehmen die Elemente in uns auf. Das ist wunderbar, was der Herr hier getan hat. Damit unser ganzer Mensch, unser Verstand, unser Geschmack, alles beansprucht wird und Anteil hat an dem, was Jesus hier getan hat. Im Grunde genommen passieren drei Dinge während dem Abendmahl. Du wirst zum einen genährt durch Christus. Wir haben schon gesehen, Brot ist Nahrung, um den Leib zu stärken. Wein ist ein Getränk, das Freude zum Ausdruck bringt, das den Leib erquickt und belebt immer wieder aufs Neue. Und ich glaube nicht, dass Jesus diese beiden Elemente umsonst genommen hat. Er wollte genau das zum Ausdruck bringen. Ich will, dass dieses Brot und dieser Wein euren Körper nährt, im Glauben nährt, dass ihr im Glauben gestärkt werdet, dass ihr im Glauben gegründet werdet, dass euer Leib, dass euer Glaube lebendig und erquickt wird durch diesen Wein, durch mein Blut. Das ist, was Jesus zum Ausdruck bringen will. Aber wir werden nicht nur genährt, sondern wir empfangen auch die Segnungen, wie wir schon gehört haben, und wir haben Gemeinschaft mit Christus. Geschwister, lasst euch dies gesagt sein. Während dem Abendmahl haben wir, hast du und ich, die innigste Gemeinschaft mit Jesus, die man auf dieser Erde nur haben kann. Denn ja, wenn wir zu Hause sind und die Bibel lesen und beten, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Aber wenn wir hier sind und das Brot zu uns nehmen und den Wein trinken, nehmen wir ihn in uns hinein auf. Engere und tiefere Gemeinschaft kann man mit Christus nicht haben. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Wir haben Gemeinschaft mit seinem Blut, wir haben Gemeinschaft mit seinem Leib, das heißt, wir haben Gemeinschaft mit ihm selbst. Es ist die innigste Gemeinschaft, die wir mit ihm nur haben können. Deswegen sagte Spurgeon Folgendes über das Abendmahl: Oft ist mir das Abendmahl viel mehr zum Segen geworden als eine Predigt. Und er war der Fürst der Prediger. Es hat dieselbe belehrende Kraft, aber diese ist lebendiger. Oft wird der Herr von uns erkannt im Brotbrechen, während unsere Augen während seiner Rede verschlossen sein mögen. Ja, ist es nicht so? Manchmal hören wir eine Predigt und irgendwie checken wir nichts. Aber zum Tisch des Herrn, da sehen wir, da brechen wir, da schmecken wir, wie gut und freundlich der Herr zu uns ist. Frage Nummer 5. Wie oft sollte man das Abendmahl feiern? Eben weil das Abendmahl solch ein herrliches und glaubensstärkendes Gnadenmittel ist, solltest du alles daran setzen, so oft wie es nur geht, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du das Abendmahl leichtfertig abtust und ohne gravierenden Grund vom Abendmahl fernbleibst, dann drückst du damit aus, dass es dir nicht wichtig ist. Es ist dir nicht wichtig, in deinem Glauben gestärkt zu werden. Es ist dir nicht wichtig, diese tiefe und innige Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Es ist dir nicht wichtig, diese Segnungen des Evangeliums aufs Neue zu empfangen. Wenn du verstehst, wie viel Segen du durch dieses Mahl empfängst, dann wirst du alles daran setzen, so oft es nur geht, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Markus berichtet uns nichts davon, aber Lukas läutet diese Einsetzungsworte des Abendmahls von Jesus mit folgenden Worten ein, in Lukas 22, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, Jesus, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wenn Jesus Christus sich danach sehnte, dieses Passafest zu feiern, wie viel mehr wir, die wir dieses Brot und diesen Wein brauchen, sollten uns danach sehnen, endlich wieder zum Tisch des Herrn zu kommen. Wir sollten uns die Frage stellen, das Abendmahl öfters zu feiern, nicht wahr, als Gemeinde? Die Bibel gibt uns kein Gebot, wie oft wir das Mahl des Herrn feiern sollen. Wir als Gemeinde tun es zweimal in der Woche, oder zweimal im Monat besser gesagt. Und ich will dir und mir sagen, du und ich, wir rauben uns selbst den Segen, den Jesus uns anbieten will im Mahl des Herrn, wenn wir davon fernbleiben, ohne triftigen Grund. Übrigens ist es ein Gebot von ihm. Daher wäre es auch sündhaft, wenn wir dieses Gebot wegstoßen. Nun eine sechste und letzte Frage. Was sollte das Abendmahl in dir bewirken? Was sollte es in dir bewirken, wenn du es zu dir nimmst? Nun, indem du dich während dem Abendmahl daran erinnerst, dass Jesus sich selbst geopfert hat, sein ganzes Leben in den Tod für dich gegeben hat, um dich zu erlösen, sollte das Abendmahl das Gleiche in dir bewirken, nämlich alles, dein ganzes Leben für den Herrn aufs Neue hinzugeben. Das Abendmahl sollte uns immer wieder aufs Neue ermutigen und anspornen, heilig zu leben und alles für Christus zu geben. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20 diese bekannten Worte, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus denkt darüber nach, was Christus für ihn getan hat, wie sehr er ihn geliebt hat, wie groß das Opfer für ihn war. Und das Resultat davon war für Paulus, ich gebe mein ganzes Leben für ihn hin. Beim Abendmahl denken wir an die große Liebe und an das große Opfer von Jesus. Währenddem wir dies tun, sollten wir uns neu aufmachen, Sünde zu töten, heilig zu leben und unser ganzes Leben für ihn hinzugeben. Oh Geschwister, wenn wir das Mahl des Herrn alle zwei Wochen feiern und vielleicht auch irgendwann mal jede Woche, wie sehr sollte es uns in der Heiligung antreiben und anspornen, für ihn alles zu geben. Somit konnten wir sehen, wie Jesus dieses Mahl einsetzte. Wir konnten die Bedeutung dieses Mahles studieren, wir konnten die Hoffnungsaussicht dieses Mahles anschauen und wir konnten hoffentlich die wichtigsten Fragen in Bezug auf das Abendmahl klären. Mögen wir alle dadurch ein größeres und ehrwürdigeres Bild von diesem Gnadenmittel empfangen haben, um dadurch dieses Mahl mit größerer Freude und gleichzeitig auch mit größerer Ehrfurcht zu empfangen.
Ich möchte zum Abschluss einige Zeilen von Albert Martin freizitieren. Albert Martin war selbst 46 Jahre lang Pastor der Trinity Baptist Church in Montville, New Jersey, und er schreibt, ich bitte Sie, mir aufmerksam zuzuhören. Es lässt sich historisch nachweisen, dass jede Verfälschung der von Christus eingesetzten Ordnungen entweder zu einer Verfälschung des Evangeliums selbst geführt hat oder damit einhergegangen ist. In der Kirchengeschichte sehen wir, dass es nicht lange dauerte, bis das Evangelium nicht mehr klar verkündigt wurde, als Menschen begannen, die Taufe zu überhöhen oder ihr eine Bedeutung zu geben, die Gott nie beabsichtigt hatte, oder den wesentlichen Sinn und Zweck des Abendmahls zu verändern. Die wesentlichen Wahrheiten, dass das Heil des Menschen allein aus Gnade, allein in Christus und allein durch den Glauben empfangen wird, werden verdunkelt oder verloren gehen. Möge der Herr uns beistehen, seinem Wort und seinen Ordnungen treu zu sein und diese auch standhaft zu verteidigen. Auch in der dritten Ausgabe des Allein das Wort Magazins geht es um Gottes Ordnungen. Und so findest du darin auch einen Artikel von Pastor John William Noble zum Thema Feminismus. Das Magazin findest du wie immer frei zugänglich unter allein-das-wort.de und das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Thiesen und ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuhören und ich verabschiede mich für heute und denk daran, es ist alles Gottes Gnade. Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, man könne das Abendmahl statt mit Brot und Wein auch ebenso gut mal gemütlich am Lagerfeuer mit Bier und Pizza feiern.